Was man sicher nicht machen sollte, ist alles etwa 10 Mal nachdenken und wieder umdrehen und wieder denken, hey, nein, vielleicht mache ich das doch nicht oder muss es doch nochmal überlegen. Man muss einfach schnell reagieren. Manchmal hilft einfach das Bauchgefühl. Manchmal hilft einfach die erste Entscheidung, die einem in den Sinn kommt, einfach nicht jeden Rappen 10 Mal umdrehen.
Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Herzlich willkommen zur 45. Episode vom IGEHO-Podcast. Die Stimme, die wir gerade am Anfang gehört haben, die gehört dem Raphael Simčić. Das ist eine Live-Aufzeichnung. Wir sind schon zum zweiten Mal mit einer Spezialepisode zu Gast an der SHL, also an der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern. Und so begrüsse ich auch alle Studierenden, die hier während dem Career Day zu uns gekommen sind, um dabei zu sein bei Hosting the Host. Schön, dass ihr da sind und einen herzlichen Applaus für meinen Gast heute, Raphael Simčić. Ich stelle dich kurz vor, du bist Absolvent von der SHL, 30 Jahre alt, hast vor 5 Jahren die Schule abgeschlossen, das heisst genau während der Covid-Zeit. Was bedeutet, dass du eine Hotelfachschule abgeschlossen hast in einer Zeit, wo es gar nicht oder nur sehr begrenzte Chancen gegeben hat für Hoteliers. Heute bist du zusammen mit deiner Partnerin Magdalena Kossmann zu, sagen wir, 40% Pächter und Gastgeber in der Lenklodge. Das ist ein unkomplizierter Begegnungsort, wo sich bewusstes Reisen mit hochwertigen Design-Apartments vereint und eine vegetarische Küche zelebriert wird. Parallel dazu bist du zu 80% Managing Director bei SAM Hospitality. Das ist eine Hotel-Tech-Beratungsagentur. Und du dozierst bei der HGT in den Modulen Trends und Innovationen und Technologien einsetzen. Klar reden wir heute über Technologie, aber auch über deinen Karriereweg. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt den musikalischen Weg als DJ und Musikproduzent, das wird zwar sicher auch spannend, sondern deinen eher ungewöhnlichen Weg nach der SHL. Apropos, du bist der Wunschgast der Studierenden der SHL. 430 Votes sind eingegangen. Die knappe Mehrheit hat sich für dich entschieden und jetzt sitzen wir da und legen los. Und zwar mit 3 Fragen aus dem Fragebogen von Max Frisch. Du sagst mir einfach 3 Mal hintereinander, je eine Zahl zwischen 3 und 93 und dann stelle ich die Frage.
49.
Möchten Sie eine reiche Frau?
Da sage ich natürlich nicht nein. Es kommt ein bisschen darauf an, was man mit reich bezeichnet. Reich ist ja nicht nur viel Geld auf dem Konto, sondern reich in Erlebnis, die man teilen kann, reich in Erfahrung, die man zusammen macht und einfach reich in Emotionen, die man zusammen erlebt. Von dem her ja.
Nächste Frage. Nächste Zahl.
Dann nehmen wir doch das 83.
Sammeln Sie auch Kunst?
Kommt darauf an, wie weit der Kunstaspekt geht, aber ich würde ja sagen, als DJ sammelt man natürlich Platten. Von dem her, wenn das als Kunst durchgeht, für mich ganz klar, dann ja.
Machen wir noch eine Frage aus dem Buch.
Machst du Nummer 13.
Welche Probleme löst die gute Ehe?
Hey, generell bin ich da ein bisschen gespalten bei so einer Aussage. Ich glaube, die Ehe an und für sich ist gar nicht Diskussion. Ich glaube, es ist mehr eine Freundschaft oder ein Zusammensein. Und die Ehe ist einfach ein Konstrukt, das ergeben ist, das menschengemacht ist, das sich bewährt oder auch nicht bewährt hat. Es gibt gewisse Vorteile, die man dort hat. Das muss man aber auch Kirche im Dorf lassen. Das halt wirklich so Hard Facts sind quasi. Die Ehe ändert jetzt nichts am Konstrukt, das man zwischeneinander hat. Das war eigentlich vorher schon gleich gewesen.
Raphael, ich habe es gesagt, du hast abgeschlossen, wo die Restaurants zu waren. Covid, die Aussichten auf einen guten Job in der Hotellerie, die sind sehr klein gewesen. Was hat das mit dir gemacht und was hast du gemacht?
Es ist recht unerwartet natürlich alles gekommen, wie für alle Covid. Oder? Ich hatte 2 Wochen, eigentlich gehabt, wo die Schule schon schliessen musste. Im ersten Lockdown, wo es plötzlich geheissen hat, hey, heute war im Fall der letzte Schultag gewesen. Das ist erst am Nachmittag passiert. Das heisst, man hat nichts gewusst, was jetzt passiert. Wir haben nicht gewusst, ob wir in 2 Wochen abschließen oder nicht. Aber es hat schon sehr schnell, es hat recht gut reagiert. Es hat sehr schnell eigentlich Klarheit gegeben, was passiert mit dem Abschluss. Aber für Gastronomie ist natürlich schon auch, und für die Hotellerie ist natürlich schon auch sehr viel Ungewissheit plötzlich gewesen. Weil gerade der erste Lockdown hat man ja komplett alles dicht machen müssen.
wenn man dann so aus der Schule rauskommt, dann nachher ich bin nie jemand, der verzweifelt. Also von dem her bin ich da jetzt nicht irgendwie halb deprimiert in die Gastronomie, Hotellerie, Welt am Rausschauen gewesen. Aber es ist schon einfach so gewesen, dass man halt das letzte Mal einen Gang zurückschalten und die optimale Traumstelle, die man sich vorgestellt hat, die ist einfach wie in Luft aufgelöst gewesen. Ja.
Du hast dann weiter studiert, du hast den Bachelor machen, den HSLU. Das war aber nicht so dein Ding gewesen.
Nein, es ist natürlich, man hat es mir ein bisschen erfinderisch werden. Ich wäre eigentlich sonst gern so nach ein, zwei Wochen oder vielleicht drei, vier Wochen Pause nach der Schule, wäre ich schon gerne in den Job eingestiegen. Das hat halt eben nicht geklappt. Deswegen habe ich mal Alternativen gesucht, wie jetzt zum Beispiel den HSLU Bachelorabschluss, wo ich angefangen habe. Das war die Heilzeit. Ich hatte nebenan noch eine Co-Leitung vom Gästehaus. Ja, das war eigentlich cool, aber ja, es ist mir dann doch jetzt nach fast 5 Jahren oder 4,5 Jahren Schule dort nochmal. Und es ist schon nochmal ein bisschen intensiver als das Heil. Also man hat nicht immer den Wechsel, dass man irgendwie dass die 2-3 Monate fix in die Schule geht und nachher voll in die Berufswelt. Den hat man halt nicht mehr gehabt. Es war immer so ein Mix, eigentlich dauerhaft. Und es war einfach sehr viel Wiederholung. Von dem her habe ich dann mich noch mal probiert auszurichten. Ich hatte ein zweites Standbein. Ich hätte weiter machen oder einfach etwas Cooles finden.
Was hat denn die Freude so an diesen digitalen Lösungen in dir geweckt?
Hey, generell hatte ich schon lange immer so ein leichtes Faible für Technik. Früher habe ich viel so elektronische Instrumente gesammelt und so Sachen. Also das simple, normale Klavier, wo viele Leute die Hei haben, das hat nicht gelangt. Da hat mir irgendein Synthesizer an, dann irgendein Gebastel im Computer, das ich immer gerne gemacht habe, so dann produzieren. Ich glaube, das Faible für Technik war eigentlich immer da gewesen, egal in welchem Bereich. Und in der Hotellerie habe ich das auch gefunden. Ich hatte natürlich eine coole Praktikumstelle gehabt, nach dem 4. Semester, wo ich im Revenue Management und im Distribution Management geschafft habe. Ich bin in einer Hotelgruppe in der Schweiz, die es jetzt nicht mehr so in dieser Form gibt. Und dort konnte ich natürlich machen, was ich will, quasi mit diesem ganzen System umbasteln und eine coole Landschaft zusammenbauen, wo dann halt einfach schon auch
gewisse Preise explodiert sind plötzlich.
Preise explodiert, genau.
Irgendein Hotel.
Das ist natürlich sicher passiert. Aber es ist auch das Umbasteln, das Tüfteln und am Ende des Tages muss man einfach weniger machen. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen befriedigend, sage ich mal so.
SAM Hospitality, das ist ein Beratungsunternehmen. Das ist gegründet worden von Michael Böhler. Du bist dort relativ früh, glaube ich, mit 25 eingestiegen und hast als das Ganze mitgeholfen eigentlich aufbauen. Wie war das für dich gewesen, so frisch ab Schule zu kommen und dann gestandene Hoteliers, ältere Persönlichkeiten auch Digitalisierung zu erklären, aber vor allen Dingen auch die Optimierung von ihren erprobten Abläufen, die sie jetzt vielleicht seit Generationen in diesem Hotel machen, die zu erklären, respektive eben zu vereinfachen. Wie bist du mit dieser Situation umgegangen?
Das war am Anfang sicher so gewesen, dass ich gewusst habe, dass ich ein gewisses Tech-Know-how habe, durch die Praktikumstelle, durch mein Faible für Technik. Das habe ich irgendwie so gewusst. Denn mit der Hotelfachschule habe ich ja auch noch in der Tasche gehabt, dass ich irgendwie weiß, wie ein Hotel und ein Restaurant irgendwie funktioniert. Man muss natürlich sagen, die größte Erfahrung ist nicht gewesen, aber irgendeine gewisse Grundsicherheit habe ich natürlich gehabt. Es ist aber am Anfang gerade wegen dem Alter und auch wegen gewisser Unsicherheit, wenn man jetzt noch nicht gerade 20, 30 Jahre Erfahrung hat, ist man schon ins kalte Wasser geworfen worden und hat einfach mal machen müssen. Aber das ist halt auch das Coole daran gewesen. Ich konnte einfach machen, ich konnte selber denken, ich konnte selber Prozesse zurechtlegen, ich konnte selber, ja, also man muss halt auch damit rechnen, dass man ab und zu ja, auf die Nase fliegt. Das ist passiert und es ist aber auch viel sehr gut gegangen. Es ist aber schon eine Herausforderung. Ich glaube, gerade das Alter ist schon das, wo ein bisschen, am Anfang so man gemerkt hat, dass es eine Herausforderung ist.
Ab welchem Punkt hast du gemerkt, nehmen dich deine Kunden überhaupt ernst?
Hey, mit zunehmendem Alter, ganz ehrlich, kommt das besser. Ich kann es natürlich nicht sagen. Ich meine, es kommt darauf an, was es für ein Kunde ist und wie er eingestellt ist. Man muss einfach immer sehr gut auf den Mensch hören. Das ist, glaube ich, immer das Ding. Gar nicht irgendwie da tief in seiner Tech-Bubble drin sein, sondern wirklich auf den Mensch hören. Wo kann man ihn wirklich abholen? Und viel war eigentlich das ganze Change-Management, wo ich mich wirklich noch ein bisschen reinlesen und halt dort entsprechend den Menschen richtig abholen, ohne dass ich jetzt muss da
irgendwie zeigen, was ich alles kann.
Was war das Anspruchsvollste in dieser ganzen Tech-Welt für dich?
Wenn ich jetzt so aus dem Alltag erzähle, sicher anspruchsvoll ist, dass generell die Hotellerie und Gastronomie sehr eine fragmentierte Welt ist. Oder? Es sind alles Kleinbetriebe. Das Gleiche sieht es auch bei der Hotel-Tech-Branche aus. Überall an jedem Ecke gibt es irgendwie eine Softwarebude, die irgendetwas macht und wo, keine Ahnung, 20, 30 Kunden im Umfeld hat. Und halt das einfach irgendwie zusammenzubringen, in der Hotellerie selber und dann noch mit der Technologie zusammenzubringen. Und dann halt die Fragmentierung spielt sich weiter. Oder ich sage jetzt mal so, bei mir in der Lenklodge, ich habe mehr Software als Zimmer. Und dass das irgendwie zusammen funktioniert, das ist schon eine grosse Herausforderung.
Jetzt während der und in den Covid-Jahren hat sich auch die Technologie extrem verändert. Also du bist da wirklich in einen Bereich hineingekommen, wo KI eigentlich und der Einsatz von der KI du voll miterlebt hast. Wie lebst du heute mit der KI? Das ist auch ein Thema, das vielleicht vielen Angst macht, vielen älteren Leuten vielleicht Angst macht. Vor allen Dingen, wenn es auch in Richtung allgemeine künstliche Intelligenz geht.
Es gibt sicher Punkte, wo bei der künstlichen Intelligenz eine Besorgnis erregend sind, wenn man jetzt so über Fake News und so Sachen redet. Das ist ganz sicher ein Thema. Ich sage jetzt mal, das spielt für einen Hotelier oder für einen Hotelier im Alltag weniger eine Rolle, weil es geht ja nicht irgendwie darum, dass man jetzt irgendwie Informationen über die neueste Präsidentschaftswahl oder irgendetwas in der KI generiert und dann nachher nach Hause bringt, sondern es geht ja darum, dass man Prozess löst, dass man die Arbeit vereinfacht. Und dort ist schon so, dass man dort wirklich nicht Angst haben muss, wenn man ein Unternehmer ist, sondern man muss mal ausprobieren, man muss sich mit der Sache vertraut machen. Und nachher lernt man auch genau einzuschätzen, wo macht Sinn, das einzusetzen, wo macht es weniger Sinn, wo tut man lieber auf KI verzichten. Das lernt man, wenn man sich damit befasst. Ich sehe schon viele, also nicht alle, ich sage die wenigsten, aber es gibt viele, die halt einfach sagen, nein, ich habe Angst, das ist nicht für mich, ich lenke es auch nicht an. Ja, dann ist es etwas schwierig, wenn man sagt, man hat Angst, weil wenn man es nicht...
Wenn man es nicht kennt, einfach eine Meinung ist ja dann sehr eine persönliche Einschätzung. Jetzt habe ich letztens in einer Zeitung gelesen, wir kreieren gerade eine neue Spezies. Und ich rede jetzt hier von der allgemeinen künstlichen Intelligenz. Denkst du, wenn wir so ein bisschen weggehen von der Hotellerie, braucht es da Regulatorien? Müsste die Politik da schneller reagieren? Oder sind die Sorgen völlig unbegründet?
Ja, was soll ich sagen? Wenn man zu viel Zeit verschwendet, was sind jetzt alles Gefahren? Dann verliert man sich auch schnell mal im Detail. Aber es ist sicher so, dass ja, es braucht dort auch einen Wind noch mal aus der Politik, der schaut, dass es sich in Grenzen hält, gerade Datenschutz und so Sachen, die wichtige Themen sind. Ja, aber das kommt, also bin ich zuversichtlich. Die EU und die Schweiz, also wir hier in Europa, haben jetzt gerade die optimale Chance, hier eigentlich Vorreiter zu werden, durch die Schwäche außerhalb der EU, wenn ich auf Amerika rüber schaue. Und das ist eigentlich, die muss man jetzt aufgreifen. Ja, auf jeden Fall.
Was sind in der Hotellerie Kerngebiete, wo KI jetzt am effizientesten wirkt und greift?
Wenn ich über KI rede, dann denke ich, hat jeder irgendwie ChatGPT im Kopf. Aber ChatGPT ist ja nicht KI, das ist einfach ein LLM, also Large Language Model. Man muss das ein bisschen breiter denken. Also generell ist es so, dass KI aus meiner Sicht immer unterschwelliger wird für die Hotellerie. Das heisst, es funktioniert in der bestehenden Softwarelandschaft, ist plötzlich eine KI-Funktion drin. Und dann merkt man eigentlich sehr schnell, alles das, was man jetzt quasi mit Softwares löst und früher noch quasi Checklisten dafür hatte, alles das ist eigentlich optimal, um eine künstliche Intelligenz einzusetzen. Ich sage jetzt mal so, das ganze Reporting, die ganzen Marketingaktivitäten, aber auch so ganz einfache Sachen im Alltag, wo man einfach KI kann nutzen kann, um besser und schnellere E-Mails quasi zu schreiben oder eine Speiskarte mal korrigieren. Übersetzen auf Englisch oder ich weiß doch auch nicht. Also es gibt ganz viele Cases im Alltag, wo man gut mit KI machen kann. Wichtig ist immer, dass ein Mensch noch das steuert, dass man richtig promptet und dass man am Schluss vom Tag auch schaut, was die KI rausspuckt und das nicht einfach unkontrolliert verbreitet.
Für mich ist das eine super Nachricht, weil ich muss jetzt nicht mehr die Buchhaltungsgeschichten können, die ich hier lernen musste. Ich habe das nämlich bis zum Schluss nicht richtig gecheckt, wie das funktioniert. Das macht jetzt alles KI, oder?
Ja, genau.
Kontierungen, alles tipptopp. das fehlerlos.
Ist, bei mir im Hotel ist das so, aber ich glaube, in 90% der Hotels in der Schweiz ist es nicht so. Das basiere ich auf der Erfahrung, die ich gemacht habe bei Sun Hospitality. Ich habe noch nie einen Buchungssatz gemacht für mein Hotel, obwohl ich mit meinem Treuhänder so eine Vereinbarung hatte, dass ich quasi die oberflächlichen Buchungssätze machen muss. Und er macht den Jahresabschluss, aber ich habe noch keinen gemacht bis jetzt.
Hat er es gemerkt?
Hat er es gemerkt? Er hat mir natürlich gesagt, wie wir das optimal mit KI machen. Und deswegen macht jetzt KI das für mich. Und ich muss natürlich schon schauen.
Also ein bisschen, aber gibt es Fehler?
Ja, es gibt schon Fehler, man muss ein bisschen aufpassen.
Also halluzinierende Fehler? Oder gibt es Fehler, wo du sagst, ja, okay, das hätte jetzt können beides sein?
Ja, es gibt Sachen, wo die KI nicht ganz richtig einordnen kann. Aber das wird im Fall noch besser in den nächsten 3-4 Jahren. Das gibt's. Also ich habe auch schon Rechnungen doppelt zahlt, weil die KI nicht verstanden hat, dass das schon mit Kreditkarte bezahlt ist, weil eine Kontonummer auf dem Beleg drauf war. Oder? Dann hat die KI gemeint, okay, wenn ich eine IBAN sehe, dann muss ich das zahlen. Oder? Das muss man ein bisschen aufpassen. Aber das ist das Gleiche, was ich vorher gesagt habe. Oder? Man muss vorher immer schauen, was man... Also, oder einfach gesagt, garbage in, garbage out. Oder? Das, was man reingibt, das kommt dann auch so raus. Und der Garbage am Schluss muss man auch manchmal anschauen.
Also das heisst, bevor man einfach zahlt, sollte man schauen, was
ja,
man zahlt.
Ja, das wäre schon gut.
Okay, das wäre noch gut zum Mitnehmen. Wie siehst du die Entwicklung von dieser Digitalisierung in den nächsten 5 Jahren?
Jetzt das Moorische Gesetz, das man vielleicht mal im Gimmick gehört hat, dass sich eigentlich quasi die Chipkapazität exponentiell vervielfacht. Oder? Das wird so weitergehen. Also man muss da, ja, vielleicht habe ich in 3-4 Jahren 10 Zimmer und 40 Softwares, oder? Muss man sich vorbereitet sein und immer damit befassen und damit rechnen, dass es einfach schneller geht.
Kommt man da überhaupt mit? Kann man überhaupt das Laie? Also ich habe letztens mit einem KI-Experten von Microsoft geredet, der hat gesagt, mach dir keine Sorgen, wir machen jeden Tag nichts anderes, wir kommen da nicht mit.
Ja, das ist schon so. Niemand kommt mit. Man muss halt einfach offen sein, sich auch mal ab und zu mal von jemandem außerhalb anzuhören, was es alles gibt. Ja, die Person weiß dann manchmal auch nicht, was alles passiert, aber immer offen sein, immer aufmerksam bleiben, ja, weil als Unternehmer gehört das halt zum Alltag. Das ist, ich meine, in der ganzen Food-Sache, Drink-Sache, wo sich ändert sich auch die ganze Zeit. Man muss dort auch immer auf den Trend schauen. Gäste ändert sich, Gästestruktur ändert sich. Da muss man auch immer wieder aufpassen. Das ist fast gleich schnell, oder? Also, ja. Das Risiko, dass man nicht mitkommt, ist da, aber man soll auch nicht kapitulieren.
Was ist die grösste Fehleinschätzung, die Hoteliers aktuell über KI haben?
Das ist der Klassiker. Jeder Hotelier denkt, dass er oder sie KI schon längst im Betrieb am Laufen hat. Und dann frage ich immer nach, ja, was meinen Sie denn, was meinen Sie damit? Also wo haben die jetzt KI im Einsatz? Ja, mein Revenue Management Programm ist ja KI. Und dann sage ich, ja, nein, sorry, das ist kein KI. Also das ist einfach ein simpler Algorithmus, der sagt, hey, wenn der Preis vom Hotel nebenan steigt, dann steigt meine auch. Also das ist kein KI, das hat man schon in den 40er Jahren können programmieren. Also ganz ehrlich.
Halbzeit, kurze Zwischenfrage. 2025 ist auch das Jubiläumsjahr von der IGEO. Welche drei Worte oder Werte kommen dir spontan in den Sinn, wenn du an die IGEO in Basel denkst?
Ja, das ist auch jetzt gerade ein bisschen das, was wir jetzt ein bisschen darüber diskutiert haben. Was ich halt sehr wertvoll finde, heute im Alltag ist es sehr einfach, eigentlich viel digital zu machen. Ich muss nicht jeden Lieferant bei mir im Hotel haben und mit dem irgendwie über sein Gemüse quatschen. Das kann ich auch schnell online oder am Telefon machen. Aber dass man das mal bündelt und sagt, hey, jetzt gehe ich mal alle meine Lieferanten persönlich besuchen, an 2-3 Tagen an der IGH, im schönen Basel natürlich. Dann ist das sicher ein Wert und das ist einfach für mich als Hotelier, aus Hoteliersicht ist das sehr effizient und sehr cool, weil dort kann ich mich wirklich auf den Lieferant, auf die Person, auf den Mensch fokussieren, Zeugs anlängen quasi und das muss ich dann dafür im Alltag sonst nicht unbedingt, oder?
Also das echte Leben spielt auch noch eine Rolle. Neben allem
digital. Das ist auf jeden Fall so. Das muss man sogar auch stärken und sagen, hey, eben, wie ich vorher gesagt habe, dort, wo es Sinn macht, dort tut man digitalisieren und fokussiert sich dafür auf die echten Begegnungen. Und das schafft die IGH.
Wir machen eine kleine Rückblende in deine SHL-Zeit. Respektive, wenn du jetzt hier zurückblickst, was hast du von der Schule auf deinen Karriereweg mitgenommen? Was hat dir am meisten gebracht?
Was mir mal aufgegangen ist, irgendwie so 2-3 Jahre nach der Schule, ist, dass ich immer so da in der Schule so gesessen bin und dachte, oh, ja, jetzt erzählen die wieder irgendetwas, ja, das ist schön und gut. In der Praxis sieht es eh anders aus. Komm, ich muss ja auch nicht jedes Detail wissen. Ich arbeite jetzt die Schule irgendwie und nachher finde ich wieder einen Weg, vier gewinnt so quasi, oder? Und dann nachher, nach zwei, drei Jahren nach der Schule, ist mir dann schon aufgegangen, hey, was alles so im Unterbewusstsein eigentlich drin ist, was alles für breite Erfahrungsschätze durch die Praktika, aber natürlich auch durch die Zeit an der Schule, wo man da muss anpacken im Speissaal oder in der Küche, hey, das hat schon mega viel gebracht. Also ich bin jetzt schon sehr froh, dass ich die Hotelfachschule gemacht habe, weil wenn jetzt irgendwie bei mir der Kochrank ist als Köchin, dann kann ich dort auch mal anstehen und das machen. Das hätte ich nie gedacht, dass, bevor ich die Schule angefangen hatte, dass ich so breit aufgestellt bin. Ich glaube, man unterschätzt ein bisschen, was man da alles lernt. Genau, ich habe das auf jeden Fall unterschätzt und bin nachher sehr froh gewesen, dass ich auf den Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Das kommt immer wieder so im Alltag so plötzlich, ah stimmt, das ist für mich völlig normal, weil das habe ich halt so gelernt, oder? Und das ist schon mega wertvoll.
Was hat dir gefehlt?
An der Schule, ja, das ist ein bisschen schwierig, das habe ich mir jetzt noch ein bisschen überlegt. Aus meiner Tech-Brille, sage ich jetzt mal so, hat mir der Tech-Aspekt wirklich gefehlt. Also da haben wir sehr wenig. Vielleicht hat sich so, was ich jetzt gehört habe, ich weiß es nicht, aber es ist jetzt schon 5 Jahre vergangen, hat sich viel getan und es geht vorwärts. Sie haben jetzt immerhin ein bisschen moderneres PMS, wo drin unterrichtet wird. Das finde ich gut. Ich glaube, da tut sich jetzt etwas, aber das hat mir schon viel gefehlt. Und zwar nicht nur, dass man irgendein Tool kennenlernt, sondern dass man einfach auch lernt, wie man so eine Strategie angeht, weil es ist ja dazu mal schon wichtig gewesen. Ich meine, die ersten Hotels haben in den 80er oder ich weiß auch nicht, aber in den 80er Jahren wahrscheinlich digitalisiert und in den 90er Jahren ist Booking.com gekommen. Also ja, das hat mir dort ganz klar gefehlt. Das ist deshalb jetzt hinten dran gewesen.
Wie denkst du, wird sich das Berufsbild von der Hotelier und vom Hotelier in Zukunft verändern?
Die Soft Skills, wie man mit Menschen umgeht, wie man ein authentisches Erlebnis kreiert, das ist schon sehr wichtig und wird immer viel wichtiger. Ich glaube, man hat das schon vor 10 Jahren erkannt. Man ist dort dran, die Hotellerie macht das. Aber das wird immer wichtiger. Weil alles andere, Checkliste, Prozess und so, das muss man nicht mehr unbedingt können. Das kann man jetzt auch wirklich gut digitalisieren.
Hast du ein klares Ziel gehabt vor Augen, wo du hier die Schule gemacht hast? Und hast du gewusst, das ist mein Karriereweg, dort will ich hin?
Es kommt ein bisschen darauf an, auf wie weit man in Zukunft schaut. Ich war schon immer der, der relativ offen war, wenn jetzt etwas auf mich zugekommen ist. Dass ich dort quasi kann angreifen kann, wenn mir das anspricht, oder auch Nein sagen. Ich hatte natürlich ein Ziel gehabt. Ich weiss noch dazu mal, als ich die Bewerbungsgespräche gemacht habe für ein Kaderpraktikum im 4. Semester, dass ich schon gewusst habe, in welche Richtung es jetzt geht. Dort habe ich schon gewusst, dass es irgendetwas mit Tech, irgendetwas mit Revenue Management so in die Richtung sollte gehen. Und ich bin sehr froh, dass ich das auch geschafft habe, quasi. Aber ich bin jetzt nicht so mega fokussiert gewesen und habe gesagt, hey, in 20 Jahren will ich mal das Palast da unten führen oder so. Das habe ich nicht gehabt. Das ist auch, gerade wenn wir jetzt auf die Lenklatsch sprechen, das ist nicht unbedingt das direkte Ziel gewesen, dass wir meine Partnerin und ich mal selber ein Hotel führen. Ich habe eigentlich dazu mal immer gesagt, nein, Hotel selber führen, das mache ich sicher nicht. Also, ja, und jetzt ist es anders gekommen. Und ich glaube, das war auch cool, dass man offen ist und nicht nur so eine fixe Karrierevorstellung hat, wenn man aus der Schule rauskommt, sondern sich auch auf etwas einlassen kann. Und dann kommen eben die coolen Sachen plötzlich.
Das ist ein wichtiger Merksatz. Jetzt bist du auf der einen Seite Angestellte, natürlich in einer leitenden Funktion. Und auf der anderen Seite bist du aber auch Unternehmer, also selbstständig. Ihr habt eine AG gegründet und die Lenklodge pachtet. Wie ist das duale Erwerbsleben von dir?
Ich muss mal so sagen, bei der Sam Hospitality bin ich schon immer sehr selbstständig gewesen. Ich habe dort eigentlich die Firma mit meinem Geschäftspartner natürlich zusammen, aber wir haben das wirklich sehr gut auf gleicher Augenhöhe können aufbauen und ich konnte machen, was ich will und mich entfalten. Und das war auch cool gewesen, weil so habe ich eigentlich gewusst, hey, ich bin verantwortlich für das, was ich mache. Es wird einen Impact geben, vielleicht nicht gerade heute, aber vielleicht in ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Und das hat mich eigentlich sehr gut darauf vorbereitet, dann nachher die AG zu gründen und die Lenklatsch zu übernehmen. Ich finde, dort ist gar nicht so ein großer Unterschied gewesen. Man weiß jetzt einfach, dass jetzt halt, wenn dann keine Liquidität mehr da ist, dann nachher bin ich halt nachher Konkurs, oder? Und das ist dann wirklich auch mein Problem. Und das ist sicher ein großer Unterschied.
Welche Fehler sollte man, wenn jetzt da drin jetzt wahrscheinlich viele, die auch vielleicht mal einen Betrieb übernehmen oder pachten wollen oder so, welche Fehler sollte man beim Pachten von einem Betrieb oder beim Gründen von so einer Firma unbedingt nicht machen?
Was man sicher nicht machen sollte, ist alles etwa 10-mal nachdenken und wieder umdrehen und wieder denken, hey, nein, vielleicht mache ich das doch nicht oder muss es doch nochmal überlegen. Man muss einfach schnell reagieren. Manchmal hilft einfach das Bauchgefühl. Manchmal hilft einfach die erste Entscheidung, die einem in den Sinn kommt. Einfach nicht jeden Rappen 10-mal umdrehen.
Und welche Fehler sollte man machen, damit man es dann wirklich lernt?
Man sollte Fehler machen.
Generell. Grundsätzlich.
Ja.
Welche Punkte sind für euch ausschlaggebend gewesen, so bei der Standortwahl oder beim Ausbaustandard oder beim Betriebskonzept etc.?
Also ich habe noch nicht 20 Jahre Erfahrung, aber immerhin schon 5. Nach 5 Jahren würde ich behaupten, hey, wir können uns mit jedem Konzept irgendwie zurechtschlagen. Aber gerade wenn du halt selbstständig bist und wirklich das auch leben musst und einfach wirklich mal einfach auch 2, 3, 4, 12 Stunden länger bleiben, dann musst du es halt schon auch leben und ein bisschen mehr als Hobby sehen. Und das ist für uns sehr wichtig gewesen, dass wir etwas finden, wo wir uns beide als Paar identifizieren können. Wir haben jetzt eine dritte Person, die mit uns einsteigen in die Firma. Das ist sehr cool, das haben wir am Anfang an nicht gedacht. Und das muss einfach etwas sein, wo uns alle quasi einen Sinn gibt. Standortwahl, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, man kann irgendeinen Selbstläufer wählen, also wenn irgendwie funktioniert halt das Hotel generell einfach in St. Moritz oder in Zürich. Das ist mir klar. Lenker ist jetzt nicht St. Moritz und Zürich.
Noch nicht. Lenker
ist noch nicht, vielleicht. Ja, wir hoffen es. Wir sind dran, sag ich mal so. Es sind auch ein paar andere dran, nicht nur mehr. Standortwahl. Vielleicht muss man auch einen Ort haben, wo man auch gerne mal ist. Also, ich habe dann schon gesagt, hey, irgendwo. Nichts gegen das Aargau, aber das Aargau ist einfach nicht meine Region. oder Solothurn. Es ist nicht nur das Aargau, ich kann einfach ein Beispiel genommen. Kannst du es wieder rausschneiden? Wieder. Nein, einfach eine Region, wo ich auch gerne bin. Für mich ist das eben irgendwo
aber Klenk.
Eine coole Bergdestination, das muss ich sagen. Lenk ist ein bisschen ruhiger, aber ich bin auch schnell in Gstaad, wobei Gstaad ist wirklich nicht meine Region. Da bin ich schon froh, dass wir so ein bisschen die B-Destination sind neben Gstaad, wenn ich das so sagen darf. Aber es ist doch eine Destination mit Substanz und eben, ja, ich nenne jetzt keinen anderen Ort.
Was ist euer Schlüssel zum Erfolg als Ehepaar? Also man pachtet also dann zusammen, man ist das Zweite, also ihr seid beide auch verantwortlich für die Lenklodge. Ja, auf was sollte man als junges Paar achten, dass man sich nicht verbrennt?
Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Über alles schwätzen, egal ob es beruflich oder privat ist. Immer. Aber auch eine gute Trennung, das ist sehr wichtig. Weil ich merke schon, wir sind jetzt sehr viel zusammen am Schwätzen. Und es ist schon sehr schwer, wenn wir dann mal am Freitag oben etwas essen, nicht über das Geschäft reden. Aber uns liegt das auch natürlich, weil wir haben doch auch eine gewisse andere Gemeinsamkeiten und nicht nur den Beruf. Und dann haben wir auch andere Gesprächsthemen. Das ist wirklich wichtig. Aber immer Kommunikation trotzdem. Einfach über alles reden, so weit wie es geht.
Natürlich braucht man ein gewisses Selbstbewusstsein. Das spürt man bei dir auch, wenn man so ein Hotel übernimmt. Aber braucht es auch eine gewisse Blauäugigkeit?
Ja, absolut. Das muss man einfach mal machen. Wir haben uns auch gedacht, wir hätten jetzt irgendwie eine Karriere machen in irgendwelchen grossen Hotelgruppen und dort möglichst weit aufsteigen. Und dann sind wir irgendwie mit 50 in einer Midlife-Crisis und sagen, so, jetzt ziehen wir irgendwo aufs Land raus und machen dort unser kleines Hotel und dann sind wir dort glücklich. Haben wir gefunden, das wollen wir jetzt nicht unbedingt, wir probieren es lieber jetzt. Und in 5 Jahren haben wir irgendwie fast nichts verloren. Man kann auch nichts verlieren hier in der Schweiz. Oder? Wir sind so privilegiert hier. Wir haben für alles eine Sicherheit, auch wenn man irgendeinen Konkurs geht. Man wird Maximum auf das Existenzminimum pfändet. Das habe ich dort drinnen gelernt. Und mit dem Existenzminimum, das macht sicher nicht Spass. Aber ey, ich muss nachher trotzdem nicht unter der Brücke wohnen. Und dann habe ich wenigstens eine Erfahrung gemacht und sage, hey, du lass, ich mach's nie mehr. ich gehe jetzt auf die Bank arbeiten oder weiss was ich, mache ich nie im Leben. Aber ja, man hat es mal versucht. Und lieber früher versuchen und mal scheitern und nochmal probieren oder etwas Neues probieren.
Vielen, vielen Dank, Raphael Simčić, dass du mitgemacht hast bei Hosting the Host, dass du an deine Alma Mater zurückgekehrt bist und hier am Career Day an der SHL mit uns über deine Karriere, deinen Weg, deine Faszination, aber auch über die Hotel-Tech-Welt geredet hast. 5 kleine, schnelle Fragen habe ich noch zum Schluss. Was ist dein Lieblingslied?
Ich stelle mir diese Frage immer so, wenn ich auf eine einsame Insel muss und ein Lied darf mitnehmen, dann ist es «Shine on your crazy diamond» von Pink Floyd. Das ist so ein langes Lied, da wird es einem nie langweilig. Das ist einfach top. Und das kann man einfach immer hören. Aber sonst habe ich jede Woche neue Lieblingslieder.
Was ist dein Lieblingsgericht?
Wiener Schnitzel.
Was ist dein Lieblingsrestaurant?
Ah, ich habe viele gute. Darf ich 3 sagen?
Nein, 1.
Ich würde sagen, das beste Essen, das ich je gehabt habe, war im Opa in Tel Aviv. Das ist die haben keine Michelin-Sterne dort unten, soviel ich weiß, aber ich würde sagen, etwa auf einem Michelin-Sterne-Niveau, alles nur 50 km Umkreis, 100% vegan.
Was ist deine Lieblingsbar?
Sagen wir mal, das Grenzwert in Basel habe ich schon sehr gern.
Lieblingshotel?
Lenklodge natürlich. Nein, das muss ich noch mal sagen. Das beste Hotel, das ich je gewesen bin, ist das Mona in Athen. Das ist ein super Hotel, es ist top gemacht, unkonventionell, trotzdem ein hochwertiges Produkt. Top.
Danke, Raphael. Danke an unsere Gäste vor Ort fürs Kommen, fürs Zuhören. Danke euch fürs Reinhören. Ich freue mich, wenn wir uns vom 15. bis 19. November an der IGO würden sehen. Raphael, ich verabschiede mich herzlich. Aber das Schlusswort, das gehört jetzt in dir.
Danke vielmals für die Einladung. Danke vielmals für die grosse Zustimmung. Das haben wir gar nicht erwartet. Ich war selber ein bisschen überrascht. Ich freue mich auch auf die IGO. Und ich freue mich, wenn ihr alle mal in den Lenklatsch vorbeikommt.
Das war der IGH-Podcast Hosting the Host. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igh.ch.